Guten Morgen, liebe virtuelle Gemeinde. Mein Thema heute in diesem Gottesdienst soll Einheit in Christus heißen. Ich möchte mit euch über Einheit nachdenken. Wenn man am 27. Dezember predigt, dann predigt man ja gefühlt irgendwie noch an Weihnachten, ne? Oder? Es ist zwar nicht mehr so richtig Weihnachten, aber die Deko ist irgendwie noch weihnachtlich. Und ja, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, war auch Weihnachten. Dementsprechend war es schwierig, überhaupt über irgendwas etwas anderes nachzudenken. Deshalb möchte ich mit einem Gedanken aus der Weihnachtsgeschichte starten, um mit euch über Einheit nachzudenken. In den Tagen vor Weihnachten habe ich die Geschichte von Weihnachten nochmal durchgelesen und habe einen Vortrag von Michael Kotsch gehört zu den drei Weisen. Und mir kam folgender Gedanke. Ich habe mich gefragt, was waren das eigentlich für Besucher, die Jesus in seinen ersten Tagen, in seinen ersten Jahren seines Lebens empfangen hat? Wer war da? Ihr kennt alle dieses Krippenspiel, ja, mit den auf der einen Seite den drei Weisen, auf der anderen Seite hier auf dem Bild auch zu sehen, die Hirten zu Jesus kamen. Warum waren das eigentlich die Besucher, die Jesus besucht haben? Warum Weisen und Hirten? Die Frage habe ich mir gestellt. Und ich möchte es mit euch erörtern. Auf der einen Seite ist da der Hirte. Der Hirte. Was sind Hirten? Ich habe hier ein Bild aus Kirgisistan für euch mitgebracht, wie Hirten in Kirgisistan heute aussehen. Und ich war vor ein paar Jahren im Urlaub dort mit meinem Vater. Und Hirten ist mir bewusst geworden, das ist echt ein taffer Job, Leute. Wir waren mit dem Pferd in den Bergen unterwegs und haben diese Hirten dort angetroffen. Und mir wurde klar, das ist ein Beruf, der ist nicht einfach. Du bist meilenweit weg von allen anderen. Du bist nur auf dich allein gestellt und diese Menschen, die ich dir da getroffen habe, das waren wirklich sehr, sehr einfache Leute. Im heutigen Kirgisistan sind Hirten diejenigen, die wirklich ja, mittellos sind, meistens von der Hand in den Mund leben und wenig bis nichts haben, oft sogar obdachlos sind, einfach nur mit ihren Schafen zusammen leben. Und ja, solche Hirten mögen das damals auch gewesen sein. Sie kamen aus der Nähe von Bethlehem, lesen wir in Lukas 2. Und was wir auch lesen ist, dass ein Engel ihnen erscheint. Ja, das heißt, sie erhalten eine Einladung, wo sie darauf aufgefordert werden, hey, hört mal, dort in Bethlehem ist der Messias geboren. Und sie entscheiden sich dann ganz kurz, wie sie sagen, komm, dann lass uns mal dahin gucken, wer das ist, was da los ist. Ja, das ist das Profil von dem Hirten als Besucher. Im Gegensatz dazu, lass uns mal den Weisen anschauen. Was war der Weise? Der Weise wäre ja wahrscheinlich in der heutigen Sprache ein wohlhabender Wissenschaftler. Jemand, der sich mit Geisteswissenschaften auseinandersetzt, der darüber nachdenkt, was alles so kommt und was die Zukunft bringt und wie wir aus der Vergangenheit lernen können. Jemand, der ja sehr, sehr theoretisch denkt. Ja? Also ganz, ganz weit weg von diesem einfachen Menschen, der Hirte auf dem Feld für Schafe ist. Wir lesen in der Geschichte in Matthäus 2, dass er aus einem fernen Land kam. Und wir lesen, dass sie irgendwie diesen Stern gesehen haben und deshalb diese Idee verfolgt haben, dass da ein König geboren sein muss. Und sie müssen sich durchfragen, sie suchen. Ja, sie gucken, sie fragen bei Herodes und irgendwann kommen sie eben nach Bethlehem. Und sie sind lange auf der Suche. Die Weisen als ganz anderer Besucher. Wenn wir das mal so nebeneinander stellen, dann müssen wir feststellen, der Hirte und der Weise, die haben mal gerade so gar nichts gemeinsam. Nichts davon ist irgendwie gleich. Ihr Hintergrund ist völlig anders. Der Weg, wie sie zu Jesus kommen, ist auch total unterschiedlich. Ne? Der eine ganz spontan, hier, ne, guck mal, da wird direkt gerufen und er kommt und der andere muss lange suchen. Das Einzige, was wir sehen können, was irgendwie gemeinsam ist bei den beiden, ist, dass sie beide zu Jesus kommen. Das ist das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist der einzige gemeinsame Nenner. Und das gab mir zu denken. Und das ist die Einheit, die die beiden sozusagen haben. Ja, sonst könnte dieser Hirte und dieser Weise, die können miteinander überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Die wüssten nicht, worüber sie reden sollten, sie würden sich nie begegnen. Ja, aber in Jesus, da treffen sie sich. Bei Jesus treffen sie sich. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus genau diese beiden Gruppen ausgesucht hat. Ja, Jesus fordert uns auf, in Johannes 17 lesen wir, dass wir eins sein sollen. Und er bittet zum Vater, sagt, Herr, ich bitte dich, dass du den Jüngern hilfst, dass sie eins sind. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass er so unterschiedliche Menschen zusammenführt. Und diese Einheit, die ist also nicht begründet in irgendwelchen Umständen oder in etwas, was sie sozusagen gemeinsam haben, sondern nur diese eine Sache, und das ist Jesus. Fantastischer Vers dafür lesen wir in Epheser 2, die Verse 17 und 18. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Einheit durch dieses Evangelium. Was ist das eigentlich? Worauf sprechen wir, wenn wir das Evangelium ansprechen? Wo ist diese Einheit eigentlich zu finden? Nun ja, das Evangelium hat eigentlich zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, wir glauben und wir wissen das, dass jeder von uns, ich als allererstes, dass wir Sünder sind. Ja, dass wir Versager sind, dass wir die Sünde unser Leben bestimmt und dass es keine Hoffnung gibt, weil diese Sünde in unserem Leben überall drin ist. Wir glauben aber auch, und das ist die gute Sache, dass Jesus genau für dich und mich, genau für diese Sünde, die in unserem Leben ist, gestorben ist. Dass er auf diese Welt gekommen ist und ja, sein Leben für genau diese Sünde gegeben hat. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist das Evangelium. Diese beiden Dinge. Und nichts davon können wir wegnehmen. Und das ist auch die Einheit, in der sich am Ende der Hirte und der Weise trifft. Wenn wir weiter auf das Thema Einheit gucken, dann sagt Jesus, er kündigt an, er sagt in Lukas 24, 47, in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Ja, diesen Gedanken der Einheit, das Evangelium, der bleibt nicht nur dort stehen, sondern er geht weiter. Und wir sind heute Zeugen davon. Wir können sagen, ja, genau das, was Jesus angekündigt hat, in seinem Namen, also er spricht von Messias, er spricht von sich selbst, das ist passiert. Diese Botschaft ist zu ganz vielen Völkern gegangen und viele Leute sind umgekehrt. Und ich erinnere mich noch gut, als ich als kleiner Junge in der Kirche saß. Das war in Detmold, in der Felixgemeinde, und ich mir die Predigten da angehört habe und all diese verschiedenen Inputs, da dachte ich immer, ja, das ist ja hier so ein Glaube, der bezieht sich ja auf das, was hier passiert. Der Glaube war für mich in dieser Gemeinde. Ja. Und dann kam eines Tages, ich war schon so ein Teenager, kamen da die Continental Singers hin. Ein Konzert mit den Continental Singers aus USA. Und ich war so beeindruckt zu sehen, wie lebendig die diesen Glauben leben, ja, und wie sie den vertreten und uns davon begeistert berichten, was Jesus für uns getan hat. Und so durfte ich in meinem Leben noch an ganz vielen anderen Stellen sehen, wie genau das, was wir hier in diesem Vers lesen, passiert ist. Ich habe ein Freizeitlager in Weißrussland besucht, das ist mir auch so hängen geblieben, wo ich so begeisterte Mitarbeiter für Jesus getroffen habe, die wirklich mit Jesus leben. Ich habe bei einer Familie in Kanada gelebt. Bei dieser Familie in Kanada, sage ich euch, die haben so bewusst mit Jesus gelebt und diese Botschaft, dieses Evangelium war bei denen wirklich präsent. Ich habe es dort erlebt. Ich erinnere mich an eine Kollegin aus China. Eine Kollegin, die, wo man schon so vorher bei den Telefonaten oft gespürt hat, hey, die ist anders, irgendwie haben wir was Gemeinsames. Ja? Und irgendwann mal kam das Thema auf Weihnachten und so und dann sagte sie, ja, diese Weihnachtsbotschaft wäre für sie was ganz Besonderes. Und wir stellten fest, hey, wir beide haben dasselbe Evangelium. Wir glauben an Jesus. Und das ist unsere Einheit. Und wisst ihr, was diese ganzen Leute alle miteinander ausmacht? Ob es jetzt die Mitarbeiter in Weißrussland sind, ob es die Continental Singers sind oder diese Familie in Kanada, bei der ich sein durfte? Wir haben eigentlich sonst wenig Gemeinsamkeit. Wir sind alle speziell, individuell, aber wir haben ein Evangelium. Das eint uns, das bringt uns zusammen, das ist wirklich Einheit. Der Hirte und der Weise. Jesus hat das schon sehr, sehr früh deutlich gemacht, dass er genau auf diese Einheit setzt. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Zufall war, dass er genau diese beiden Besuche empfangen hat und dass wir genau das in der Bibel lesen. Unterschiedlicher konnten die Menschen nicht sein, die zu Jesus kommen. Ja, und er setzt eben darauf, dass die Einheit in Jesus nicht darauf aufbaut, dass wir irgendetwas anderes gemeinsam haben, als nur genau ihn. Es gibt einen Vers dazu, der mir wirklich sehr, sehr wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Den möchte ich mit euch lesen. Und das ist im hohenpriesterlichen Gebet von Jesus, wo er auch genau über diese Einheit spricht. Johannes 17, die Verse 20 bis 23 sind das. Ich bete aber nicht nur für sie, wenn er über sie spricht, dann meint er die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus sagt hier, wenn die Welt sieht, dass der Hirte und der Weise eine Einheit haben, miteinander klarkommen und das Evangelium gemeinsam in ihrem Leben leben, wenn das sichtbar wird, dann wird die Welt das erkennen. Und Jesus war es echt ein großes Anliegen. Warum ist Jesus unserer Einheit heute in unserer Gemeinde so wichtig? Und es muss ihm ja wirklich wichtig gewesen sein. Ne? Wir lesen nicht so viel Gebete von ihm, wo er über Menschen in der Zukunft spricht. Aber genau das Thema erwähnt er explizit. Warum ist ihm das so wichtig? Ja, der erste Gedanke dazu ist, haben wir gerade schon gelesen. Er sagt, dann wird die Welt glauben. Ja? Er sagt hier in dem Vers 22 und 23, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt werden, wie ich von dir geliebt bin. Ja, er sagt, hey, wenn man unter meinen Jüngern diese Einheit sieht, das Evangelium als das, was es wirklich ausmacht, dann wird sie die Welt erkennen. Wisst ihr, was auch da drin steckt? Da drin steckt auch, wenn diese Einheit nicht sichtbar ist, dann wird die Welt es nicht erkennen. Das ist da ganz genauso drin. Ja? Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir Einheit leben, dann wird die Welt das erkennen und wird daran sehen, hey, dieser Jesus, das ist eine ganz besondere Geschichte. Daran lohnt es sich zu glauben. Wenn die Einheit bei uns nicht da ist und die Welt das sieht, dann werden die denken, ey, was haben wir denn mit dem Haufen zu tun? Da wird genau das Gegenteil passieren. Vor einigen Monaten besuchte mich ein Studienkollege hier bei uns im Gottesdienst. Den hatte ich schon vor Jahren, habe ich mit ihm schon studiert, das ist schon fast 20 Jahre her. Und er besuchte uns als Familie und kam auch mit zum Gottesdienst. Und er sagte, Peter, wenn ich bei euch im Gottesdienst bin, da sehe ich, da ist was, was ihr gemeinsam habt. Ihr seid so herzlich miteinander. Das hat mich sehr gefreut, dass er sagt. Weil ich dann dachte, hey, genau diese Einheit hat er gesehen, hier in diesem Raum. Viele von euch, und ich nehme die manchmal auch nicht mehr wahr, aber der Burkhard, als Student, der hier hinkam, der hat das gesehen und gesagt, hey, da ist diese Einheit, die sehe ich. Ja, und die sollen wir ausstrahlen. Ich glaube, es gibt noch andere Gründe, warum Einheit wichtig ist. Wir lesen in Galater 6, Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Jesus uns gegeben hat. Ja, wenn Paulus von dem Gesetz erfüllen spricht, dass Christus uns gegeben hat, dann sagt er einfach, hey, ne, dass wir uns einander lieben sollen. Und dazu gehört auch, einander die Lasten zu tragen. Ich glaube, wenn wir Einheit als Gemeinde haben, wenn wir Einheit als Gläubige haben, dann werden wir einander die Lasten tragen. Was für eine geniale Sache ist das, wenn wir zusammen Lasten tragen können. dann achten wir aufeinander. Das ist auch eine Sache von Einheit. Hebräer 10, Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, sollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, Gutes zu tun. Ich glaube, Einheit zu leben und Liebe zu erweisen, das ist ziemlich nah aneinander dran. Ja. Und dazu gehört eben auch füreinander verantwortlich zu sein. Ich finde dieses Beispiel von dem Bergsteiger super. Na, wir gehen gemeinsam durchs Leben und wir sichern uns gegenseitig ab. Jeder tritt mal daneben, jeder geht mal einen falschen Weg. Na, und wir als Gemeinde haben die Chance, uns gegenseitig aufeinander Acht zu haben und verantwortlich füreinander zu sein. Warum ist die Einheit noch wichtig? Weil dann sein Leib funktioniert. Wir lesen in der Bibel, dass wir ein Leib sind. Ja? Zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Wir als Gemeinde Gottes, als sein Volk, wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib und er ist das Haupt. So ein Leib, na, wenn der irgendwie miteinander abgestimmt in Einheit agiert, dann kann der unglaubliche Dinge machen, richtig? Da ist ja eine fantastische Sache. Wenn er nicht in Einheit agiert und wenn der linke Bein nicht weiß, was das rechte tut und die Füße und die Hände irgendwie nicht miteinander synchron laufen und gemeinsam abgestimmt sind, dann ist es ein Albtraum. Wir sind ein Leib als Gemeinde. Und er nimmt es hier als Beispiel, was damals aktuell war, seien Juden oder Griechen, seien Sklaven oder Freie. Das waren die wesentlichen Unterschiede unter den Menschen. Was ist heute unterschiedlich bei uns? Heute ist vielleicht ein Unterschied, dass es Menschen gibt, die sind emotionaler, andere sind sachlicher. Es gibt vielleicht Spätaussiedler und Deutsche, wie wir so schön sagen. Es gibt so Unterschiede auch heute. Ne? Und doch sind wir ein Leib. Und dieser Leib funktioniert dann. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Paulus wusste auch, das ist nicht einfach, Einheit zu bewahren. Und deshalb betont er das in seinen Briefen immer und immer und immer wieder und überall. Und diese Einheit, liebe Leute, und da möchte ich euch wieder zurückführen zu dem Hirten und dem Weisen. Diese Einheit, die ist nicht da drin, dass wir uns gut verstehen, dass wir dieselbe Meinung zu irgendetwas haben oder dass wir uns, wie auch immer, gleich sind. Nein, die Einheit ist nur in einer Sache gegeben, endgültig. Und nur dort wird es immer und immer wieder funktionieren. Das ist das Evangelium von Jesus. Nur da werden wir diese Einheit wirklich dauerhaft finden. Was können wir tun? Was können wir tun? Der Paulus, der beschreibt das in Philipper 2 sehr, sehr gut. Er sagt, und ganz ehrlich, die Philipper hatten offensichtlich ein Thema mit dem Thema Einheit, weil irgendwie kommt das im Philipperbrief öfter vor. Und ich finde diese Aufforderung von ihm einfach klasse. Nun dann, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch finden. Vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Paulus schreibt diese Verse vor fast 2000 Jahren. Aber ich bin der Meinung, sie sind heute aktueller denn je. Und ich glaube, dass da wirklich viel drin steckt. Lass uns das ein bisschen genauer anschauen. Er sagt, haltet entschlossen zusammen. Eine Sache müssen wir erstmal für uns akzeptieren. Einheit ist kein Selbstläufer. Einheit entsteht nicht durch einfach, hey, wir machen alle nichts und dann sind wir uns einig. Einheit ist gefährdet, akut gefährdet. Und Paulus sagt, ihr müsst entschlossen zusammenhalten. Wenn ihr es nicht tut, dann ist die Einheit futsch. Das müssen wir für uns akzeptieren. Weiter schreibt er, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Dieses gemeinsame Ziel. Auf das müssen wir uns ausrichten. Er sagt nicht, ey, diskutiert alles aus und versucht überall Einheit zu bekommen, sondern sagt, hey, das Wesentliche, auf das müsst ihr euch fokussieren und dieses gemeinsame Ziel, auf das müsst ihr euch ausrichten. Und dann spricht er direkt weiter und sagt, hey, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Und in diesen Tagen, ganz ehrlich, muss ich da ganz oft dran denken. Ich glaube, wir haben echt viel Rechthaberei und ich ganz vorne mit dabei. Wenn ich nur mal über die Bestimmungen rund um dieses Thema Corona, ich mag es gar nicht ausdrücken, nachdenke, oh, was ist richtig, was ist falsch, wie sollten wir das als Gemeinde tun, ne? Dann haben wir doch ganz viele Leute, die Recht haben, oder? Ich glaube, weise wäre, dieses Thema wirklich nicht einen zu großen Platz zu geben, sondern die Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel nach vorne zu stellen, zu sagen, hey, darauf kommt es wirklich an. Überheblichkeit darf keinen Platz bei euch haben. Ich glaube auch, dass das aktueller ist als denn je. Wir leben in einer Gesellschaft, wo dir jeder überall sagt, hey, du musst auf dich achten, für das, was du willst, ist wichtig. Am Ende fordert uns eigentlich jeder überall auf, hey, du darfst ruhig überheblich sein. Geht um dich, achte mal auf dich. Was willst du heute Abend machen? Was willst du morgen machen? Worauf hast du Bock? Und diese Bedürfnisse werden ganz bewusst in dieser Welt heute hochgeworfen, um sie dann wiederum direkt für dich zu erfüllen. Überheblichkeit ist, glaube ich, heute überall. Und auch in meinem Leben. Ich denke auch, am liebsten als erstes an mich selbst und dann an andere. Paulus sagt, wir sollen anders vorgehen. Er sagt, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ich möchte jetzt zusammenfassen, was wir tun sollen. Entschlossen zusammenhalten, als Hirte und als Weise. Ich glaube, wir müssen auch regelmäßig ausmisten. Ich glaube, wir müssen regelmäßig gucken, was trennt uns und wo haben wir die Einheit gefährdet, müssen darüber nachdenken. Ich glaube, wir sind wie Schafe in einem Stall. Mein Vater hatte früher Schafe und dann durfte ich auch ab und zu da mithelfen, diese Schafe da irgendwie sich um die zu kümmern. Und es gab eine Tätigkeit, die habe ich wirklich überhaupt nicht gemocht. Welche war das? Ausmisten. Das war das Schlimmste. Echt, den ganzen Mist da rausholen. Oh. Aber jedes Mal, wenn ich dabei war und wir ausgemistet haben, da habe ich gedacht, das war wirklich höchste Zeit. Liebe Leute, ich glaube, wir müssen auch ausmisten. Wir müssen in unserem Leben fragen, hey, wo gefährden wir die Einheit? Wo haben wir Beziehungen, die diese Einheit gefährden? Wo haben wir Dinge nicht geklärt? Ich glaube, wir müssen ausmisten. Und ja, Dinge einfach wieder rausholen. Ich meine, da, wo Menschen zusammenleben, da ist Sünde ohne Ende. Ist uns das klar? Wir sind Sünder. Wir sind verloren und haben nur eine Hoffnung. Und die ist in Jesus. Und deswegen, darauf müssen wir uns berufen. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir Sünder sind, dann müssen wir auch bereit sein, immer mal wieder auszumisten. Und zwar bei uns selbst als allererstes. Und ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir zulassen als Mist, der uns einfach das Leben schwer macht. Und wir müssen uns immer wieder neu ausrichten. Was ist das? Was ist unser gemeinsames Ziel? Worauf kommt es wirklich an? Wir müssen den Kompass rausholen und gucken, hey, wohin geht es eigentlich? Der Paulus, der sagt zu der Gemeinde in Korinther, im 1. Korinther 1, Vers 10, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu, dass Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Paulus fordert diese Gemeinde in Korinth dazu auf, genau dafür zu kämpfen, ja, dass sie eins sind. Die Gemeinde in Korinth, liebe Leute, da waren wirklich Zustände. Die haben sich, wir lesen, dass sie sich gegenseitig vor Gericht verklagt haben. Wir lesen, dass sie sie nicht mal in der Lage waren, das Abendmahl miteinander zu teilen, sondern jeder sein eigenes mitgebracht hat, so nach dem Motto, hier, ich habe meins, du hast deins. Eine Gemeinde, die, glaube ich, voll war mit Spaltung. Paulus fordert sie auf, hey, ich fordere euch auf, dass ihr eins seid. Und ich fordere uns auch dazu auf, dass wir eins sind und dafür kämpfen und sagen, hey, was ist das, was ist unser Ziel? Lass uns darauf wieder ausrichten, lass uns den Kompass rausholen und gucken, hey, unser Ziel ist es, genau dieses Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, in unserem Leben sichtbar machen zu lassen und ein echtes Licht in dieser Welt zu sein. Das wünsche ich uns. Abschließen möchte ich mit dem Vers aus Epheser 4, Vers 3, den ich ja schon gelesen habe. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Amen.